HR Info. Das Interview.
Mit Alexander Schmidt. Hüterin der Währung, Hort der Stabilität, Vorbild für die Zentralbanken in aller Welt. Über Jahrzehnte hat sich die Deutsche Bundesbank weltweit einen Namen gemacht. Das grenzenlose Vertrauen der Deutschen in ihre Notenbank ist geradezu legendär. Nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank. Auf diesen Punkt hat das 1992 der damalige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors gebracht. Heute, ein Vierteljahrhundert später, ist Jens Weidmann verantwortlich für den Kurs der Bundesbank, der frühere Berater von Kanzlerin Angela Merkel. Er ist der jüngste Präsident aller Zeiten. Ein Mann, der neben der Geld- und Finanzpolitik viele Interessen hat. Kunst, Architektur oder Fußball. Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, in HR Info das Interview. Jens Weidmann, Sie sind in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Inwieweit hat Sie die dortige Lebensart geprägt?
Das ist schwierig zu sagen, glaube ich, im Nachhinein. Ich habe ja dort meine Kindheit, meine Jugend verbracht und habe mich vor kurzem in einer Rede mal als Schwabe im Geiste bezeichnet. Das zielt aber eher darauf ab, zu sagen, dass wir hier in der Bundesbank natürlich sehr viel Wert auf solides Wirtschaften legen, auf einen Haushalt, einen Staatshaushalt, der tragfähig ist, und vielleicht habe ich das ja mitgenommen aus der Zeit damals.
Sie haben es angesprochen, arbeiten, sparen, das Geld zusammenhalten, das sind ja schwäbische Tugenden. Wie viel steckt davon auch in Ihnen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt nur den Schwaben zuschreiben sollte. Ich denke mal, dass wir in der Währungsunion solide Staatsfinanzen brauchen, ist durchaus eine deutsche Forderung und ja auch in der Substanz sehr sinnvoll. Weil ohne diese Haushaltsdisziplin, ohne solide Haushalte wird die Währungsunion auch langfristig nicht als Stabilitätsunion erhalten bleiben können.
Das heißt also nicht schwäbisch, sondern eher eine deutsche Tugend.
Ich würde mal sagen, eine Tugend, die hoffentlich eine europäische ist.
Wir sitzen in Ihrem Büro, klassischer schwarze Sofas, polierte Glastische, die eine Wand holzvertäfelt, die anderen weiß mit einigen Bildern. Passt dieser eher kühle Schick auch ein Stück weit zu Ihrem Temperament?
Ich würde mal sagen, diese eher sachliche Ausstattung des Büros, nüchterne Ausstattung passt durchaus, ja.
Haben Sie die Bilder ausgewählt und warum so viel Abstraktes?
Die Bilder habe ich ausgewählt. Die Bundesbank hat ja eine Kunstsammlung, die sie seit vielen Jahren pflegt. Und die Bilder, die ich hier ausgewählt habe, die haben mir persönlich sehr gut gefallen. Das ist ja nicht nur Abstraktes, sondern durchaus auch mit Horst Antes beispielsweise. Eine Arbeit, die ins Figürliche, ins Figurative geht. Also ich wollte eigentlich eine ganz gute Mischung zusammenstellen, die mich inspiriert, die mich anspricht und die auch für die Gäste ein schönes Umfeld schafft.
Ich habe Ihnen die HR Info Interviewbox mitgebracht mit der Bitte, uns zu beschreiben, was Sie da als erstes herausholen. Bitte schön.
Dann mache ich die Box mal auf und sehe dort ein Bild aus der Sammlung der Bundesbank, nämlich eine Arbeit von Karl Hofer, Die Sinnende. Dieses Bild ist sicherlich eins, das sehr große Emotionen auslöst, weil auf dem Bild dargestellt ist ja eine junge Frau, die sehr nachdenklich, melancholisch reinschaut und weiß nicht so richtig, worüber sie eigentlich nachdenkt. Aber wenn man das in den Kontext der Zeit stellt, der damaligen, dann kann man durchaus sehr viele Assoziationen bekommen. Also mich hat dieses Bild immer sehr bewegt.
Karl Hofer war ein Mann, der schon 1931 gegen die Nazis angeschrieben hat, dessen Werke in der berühmten Ausstellung Entartete Kunst 1937 in München vertreten waren. Auch vor diesem Hintergrund ein wichtiges Bild für diese Sammlung hier in der Bundesbank?
Ja, und eines der wenigen aus dieser Zeit, die wir haben. Die Bundesbank hat ja vor kurzem erst ihr 60-jähriges Jubiläum gefeiert und das mit einem Tag der offenen Tür begangen. Also diese relativ junge Institution hat eigentlich vor allem Kunst der Nachkriegsgeschichte gesammelt und diese Bilder aus den 30er Jahren sind insofern auch eher die Ausnahme.
Nach der Katastrophe des Nationalsozialismus war ein Neuanfang gefragt, auch in der Architektur. Ist die Bundesbank ein Sinnbild dafür?
Ja, ich würde durchaus sagen, dass das Gebäude, in dem wir uns derzeit befinden, die Zentrale der Bundesbank, sinnbildlich steht für ihre Stabilitätsorientierung. Dieses Gebäude ist ja aus der Zeit des Beton Brut, des Brutalismus, also nackter unverkleideter Beton, relativ klare Strukturen. Und ich denke auch, dass viele Deutsche dieses Gebäude verbinden mit der Bundesbank und ihrer Stabilitätsorientierung.
Mit seinem grauen Sichtbeton gilt das hohe Gebäude der Bundesbank als ein Symbol, Sie haben es eben gesagt, des Brutalismus. Zu Unrecht oder doch zu Recht?
Naja, es steht unverkennbar in der Tradition des Brutalismus. Aber das hat ja nichts mit Brutalität zu tun, sondern eben nur mit diesem nackten Beton, also dem Beton Brut. Und im Übrigen, finde ich, ist das ein sehr kommunikatives Gebäude, also ein Gebäude, bei dem die Mitarbeiter in Kontakt kommen können und weil es durch einen langen Flur sozusagen gekennzeichnet ist. Also ich arbeite hier sehr gerne, vor allem natürlich, weil der Blick nach draußen noch schöner ist als der Blick auf das Gebäude. Wenn ich aus meinem Büro schaue, sehe ich die Frankfurter Bankentürme und das ist nicht schlecht, wenn man als Aufseher die Banken immer im Blick hat.
H-Info, das Interview mit Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank. Seit 1999 ist die Bundesbank eine Notenbank unter vielen in Europa. Davor war sie die einflussreichste. Hat die Bundesbank ein Stück weit ihren Mythos verloren, wie einer ihrer Vorgänger ja mal bedauert hat?
Ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Das ist sicherlich so. Aber damit müssen wir jetzt einfach zurechtkommen und es ist meines Erachtens wichtig, dass wir das, wofür wir stehen, nämlich stabiles Geld, auch in dem neuen Umfeld einbringen.
Was hat diesen Mythos ausgemacht? War es dieses unbedingte Festhalten an der stabilen D-Mark?
Ich glaube, das hatte viele Facetten. Zum einen war es natürlich der geldpolitische Erfolg, wenn Sie so wollen. Der Bundesbank ist es gelungen, auch dank ihrer Unabhängigkeit und vor allem aber auch der Unterstützung der Bevölkerung, Geldwertstabilität zu liefern, und zwar ohne, dass das andere gesamtwirtschaftliche Kosten hatte. Und das war sicherlich mit beispielsweise der SMB auch eine Blaupause für viele andere Notenbanken später. Also das war ein Punkt, aber dann muss man, glaube ich, auch sehen, dass die D-Mark im Nachkriegsdeutschland natürlich zu einem nationalen Identifikationssymbol geworden ist, für wirtschaftliche Stärke, für wirtschaftlichen Erfolg stand wie kaum eine andere Währung neben ihr.
Stabilität ist auch die Hauptaufgabe der Europäischen Zentralbank. Hat sie diese Aufgabe bislang denn erfüllt?
Wenn man auf die Preisstabilität schaut, dann sicherlich. Die Inflationsrate seit Einführung des Euros ist sogar noch unter der zu D-Mark-Zeiten.
Viele, auch Sie, werfen der Europäischen Zentralbank ja vor, sie habe Dinge getan in den letzten Jahren, die sie eigentlich nicht hätte tun dürfen. Sie habe Staaten finanziert, die sie am Leben gehalten, Griechenland etwa oder Portugal. Gab es dazu damals eine Alternative?
Was ich immer wieder kritisiert habe, waren die Staatsanleihenkäufe, weil ich der Auffassung bin, dass diese Staatsanleihenkäufe die Grenze zwischen Geld- und Fiskalpolitik verwischen. Und das ist für eine unabhängige Notenbank eben sehr schwierig, weil es dazu führen kann, dass genau diese Unabhängigkeit irgendwann in Frage gestellt wird. Wir sind inzwischen der größte Gläubiger der Staaten. Und das kann es uns auch schwerer machen, uns aus dieser sehr lockeren Geldpolitik irgendwann mal zu befreien, weil dann auch der Druck auf uns steigen kann, durch eine expansive Geldpolitik für niedrige Finanzierungskosten zu sorgen. Also das ist das eine. Zum anderen muss man, glaube ich, schon klar machen, wer für was verantwortlich ist. Wir können dafür sorgen, dass wir Preisstabilität haben. Die Stabilität der Währungsunion, die kann nur durch die Politik letzten Endes sichergestellt werden, durch solide Staatshaushalte, durch wettbewerbsfähige Wirtschaftsstrukturen. Und insofern kann auch ein Einspringen der Notenbank, also das Gefühl, dass die Notenbank immer wieder als Retter in letzter Not zur Verfügung steht, dazu führen, dass die Länder ihre Verantwortung für das Funktionieren der Währungsunion dann nicht mehr mit der gleichen Vehemenz wahrnehmen.
Aber hätte man diese Anleihekäufe nicht getätigt, wären doch einzelne Staaten pleite gegangen.
Das halte ich für eine sehr spekulative Betrachtung. Sicher ist, dass die Zinsen höher gewesen wären. Aber genau zu diesem Zweck, nämlich mit so einer Situation umzugehen, sind ja die Rettungsschirme aufgespannt worden. Und die sind meines Erachtens auch die Institutionen, die mit einer solchen Eskalation dann hätten umgehen müssen. Letztlich geht es ja nicht darum, dass Probleme finanziert werden, sondern Probleme müssen gelöst werden, an der Wurzel angepackt werden. Das können nur die Regierungen selbst.
Gäbe es den Euro ohne die Anleihekäufe der EZB heute noch oder wäre die Gemeinschaft damals auseinandergebrochen?
Ich glaube, dass die Politik dann hätte stärker und vehementer handeln müssen.
Was hätte die Politik tun können damals in dieser Krisensituation?
Die Rettungsschirme selbst hatten ja beispielsweise auch die Möglichkeiten zu Anleihekäufen, die dann allerdings nicht genutzt wurde. Und ich glaube auch, dass die Bereitschaft, sozusagen eine restriktivere Politik zu betreiben, beziehungsweise die Probleme durch Strukturreformen anzugehen, vielleicht etwas ausgeprägter gewesen wäre. Also die Wahrnehmung, dass nur die Notenbank den Währungsraum zusammenhalten kann, die halte ich für sehr gefährlich und im Übrigen auch für falsch.
Die EZB wird seit dieser Rettungsaktion, ja, Sie haben es angesprochen, als der weiße Ritter, die letzte Instanz sozusagen, wahrgenommen, nach dem Motto, es kann eh nichts schief gehen, im Zweifel steht sie bereit. Welches Signal geht politisch auch heute noch davon aus?
Sie haben das ja jetzt viel schöner zusammengefasst, als ich das je hätte sagen können. Genau das ist ja das Problem. Wenn der Eindruck entsteht, im Zweifel springt die Notenbank schon ein, dann kann es durchaus dazu führen, dass eben die Probleme nicht angepackt werden. Und das wäre auch für uns als Geldpolitik, als Notenbank problematisch.
Wie ist Ihre aktuelle Wahrnehmung? Werden die Dinge politisch immer noch nicht angepackt?
Also eine der großen Herausforderungen aus meiner Sicht ist, dass die Währungsunion ja nie wirklich vollendet worden ist. Wir haben eine gemeinsame Geldpolitik, der stehen 19 unabhängige Finanz- und Wirtschaftspolitiken gegenüber. Und das ist ein ganz besonderer Rahmen und deswegen hinken auch die Vergleiche beispielsweise mit den USA, die ja immer wieder angestellt werden in Bezug auf die Staatsanleihenkäufe. In diesem Rahmen hat man sich ganz bewusst für einen Rahmen nationaler Eigenverantwortung entschieden. Also die Länder entscheiden selbst über ihre Haushalts- und Finanzpolitik. Sie sind dann aber auch für die Folgen verantwortlich. Und wenn man diese Balance aus Handeln und Haften stört, dann kommt es meines Erachtens auch nicht mehr zu verantwortungsvollen Entscheidungen. Also wenn ich Gemeinschaftshaftung habe, beispielsweise über Eurobonds, aber weiterhin jeder national entscheiden kann, die Folgen dieser Entscheidung aber auf alle anderen überwälzt. Das führt zu letztlich unsoliden Wirtschaften. Also wenn Sie Geld ausgeben können von einem anderen Konto, dann weiß ich nicht, ob Sie genauso diszipliniert noch haushalten, wie das sonst der Fall wäre.
Also vielleicht doch eher der französische Ansatz, ein europäischer Finanzminister und auch durchaus ein Zugriffsrecht der Europäischen Union auf nationale Haushalte, um sie irgendwie unter Kontrolle zu halten?
Also es würde ja schon mal reichen, wenn wir die gemeinsam verabredeten Haushaltsregeln umsetzen. Das wäre meines Erachtens ein sehr guter Anfang. Und wenn der gemeinsame Finanzminister dazu dient, dann würde ich ihn begrüßen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Vorstellungen darüber, was dieser gemeinsame Finanzminister denn machen soll, sehr weit auseinandergehen.
H-Info, das Interview mit Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank. Vor Ihnen steht die H-Info-Interviewbox, darin die Tischfrage. Von den 4 dort abgebildeten Personen sollen Sie 3 an Ihren Tisch bitten. Wen würden Sie denn auswählen?
Also ich sehe hier auf der Karte vor mir Angela Merkel, ein Foto von Alex Meyer, Sarah Wagenknecht und Jonathan Mese. Und die Auswahl fällt mir insofern leicht, als ich ja Angela Merkel aus unserer gemeinsamen Zusammenarbeit in Berlin gut kenne. Und ich glaube auch, wenn wir Diskussionsbedarf hätten, dann könnten wir den anderweitig stillen, sodass ich das Abendessen mit Alex Meyer, Sarah Wagenknecht und Jonathan Mese organisieren würde.
Alex Meyer, das Aushängeschild der Eintracht. Sie gehen ab und zu auch ins Fußballstadion. Was halten Sie von Alex Meyer? Für Sie auch ein Vorzeigefußballer?
Ja, also sicherlich im Kader der Eintracht der herausragende Fußballer, der ja auch Identifikationssymbol für die Eintracht ist, mit einer hohen Zuverlässigkeit lange Zeit für die Eintracht schon spielt und auch in seiner Art, finde ich, sehr sympathisch ist, ja sehr zurückhaltend, eher norddeutsch geprägt. Also insofern hoffe ich, dass er in der neuen Saison wieder anschließt und viele Tore schießt.
Und Sarah Wagenknecht, eine Frau, die wahrscheinlich mit Ihnen ökonomisch nicht immer einer Meinung sein dürfte, oder?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wir sehr intensiv bestimmte Dinge ausdiskutieren. Gleichzeitig gibt es sicherlich auch Punkte, wo es Überschneidungen gibt. Und insofern wird das ein munterer Abend.
Jonathan Mese, das Enfant terrible der deutschen Kunst. Haben Sie auch von ihm Werke in der Kunstsammlung hier der Bundesbank?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe noch keins gesehen zumindest.
Aber Sie kennen ihn vermutlich.
Ich kenne ihn, habe ihn aber noch nie getroffen. Und insofern trat mich da die Neugier.
Die Gäste an Ihrem Tisch würden dann bestimmt ja auch fragen, Herr Weidmann, wann bekommen wir wieder Geld für unser Erspartes? Wann steigen die Zinsen? Wann ist endlich Schluss mit diesen Anleihekäufen? Was würden Sie diesen Gästen dann sagen?
Also ich weiß nicht, ob die drei das jetzt so umtreibt, aber ich kann gut nachvollziehen, dass das viele Sparer bewegt. Und aus meiner Sicht ist das Entscheidende, dass wir an dieser sehr expansiven Geldpolitik eben nicht länger festhalten, als mit Blick auf die Preisstabilität unbedingt nötig. Das heißt, wenn die ja doch sehr positive Konjunkturentwicklung zu nachhaltig anziehenden Preisen führt, dann eröffnet das auch die Perspektiven auf die geldpolitische Normalisierung.
Zuletzt waren ja die Aussagen von Mario Draghi so interpretiert worden von vielen an den Finanzmärkten, dass es die erste Vorbereitung ist hin zu einer Normalisierung der Geldpolitik, also Vorbereitung, dass die Anleihekäufe gestoppt werden könnten, dass die Zinsen möglicherweise irgendwann wieder steigen könnten. Wie sehen Sie das? Stehen die Chancen gut, vielleicht in diesem oder im nächsten Jahr steigende Zinsen, oder ist es dafür noch zu früh?
Ich glaube, wir müssen sehen, dass die Konjunkturentwicklung ja relativ positiv ist. Wir haben im Euroraum 16 Quartale in Folge positive Wachstumsraten. Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Beschäftigung steigt. Und insofern ist das ein konjunkturelles Umfeld, das sehr günstig ist, nur sich noch nicht in dem Maße in der Preisentwicklung niederschlägt, wie wir das in der Vergangenheit gewohnt waren. Aber die Voraussetzungen sozusagen für die Diskussion einer geldpolitischen Normalisierung, die sind im Prinzip angelegt. Was wir jetzt sehen wollen, ist, dass es auch eine nachhaltige Entwicklung der Inflationsrate hin zu unserer Definition von Preisstabilität gibt. Und insofern, denke ich, hat genau das Mario Draghi auch ausdrücken wollen. Und ich denke auch ausdrücken wollen, das sehen Sie auch in unseren Prognosen, dass wir für die Zukunft davon ausgehen, dass der binnenwirtschaftliche Preisdruck zunehmen wird. Und das wäre dann eine der Voraussetzungen für eine geldpolitische Normalisierung.
Die amerikanische Notenbank ist ja als erstes diesen Pfad gegangen, hat die Zinsen wieder zumindest leicht angehoben. Es gab ja auch einige, die ihr vorgeworfen haben, sie hätte das zu spät getan. Besteht auch die Gefahr in Europa, dass die EZB möglicherweise zu lange abwartet, zu lange zaudert?
Also im Moment ist die Inflationsentwicklung, die Inflationsdynamik ja noch relativ schwach. Und insofern der expansive Kurs der Geldpolitik auch angemessen. Man kann sich sicherlich darüber streiten, ob der Grad der monetären Expansion auch hätte niedriger ausfallen können. Das ist das eine. Meine Sorge ist, dass es uns nicht passieren darf, dass wir aus Rücksicht auf die Finanzierungskosten der Staaten beispielsweise oder die Auswirkungen auf die Märkte den geldpolitischen Ausstieg aufschieben, wenn er denn eigentlich angezeigt wäre.
Die Sparer bekommen ja nichts mehr für ihre Einlagen, die Arbeitnehmer bekommen eine geringere Betriebsrente. Ist die EZB ein Stück weit auch schuld an der Enteignung der Menschen in Europa, wie das ja einige vorwerfen?
Ich glaube, um die Frage zu beantworten, muss man letztlich zwei Facetten sehen. Zum einen negative Realzinsen, wie wir es derzeit haben, auf sichere, kurzlaufende Spareinlagen, sind kein Novum, das jetzt erstmals entstanden ist, sondern auch zu D-Mark-Zeiten in den 70er, 80er, 90er und auch zu Beginn der 2000er Jahre hatten wir immer wieder negative Realzinsen. Was jetzt neu ist, ist, dass auch die länger laufenden Anlagen nur noch einen sehr niedrigen Realzins ergeben. Also insofern ist diese Situation nicht historisch außergewöhnlich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich ja nicht nur Sparer sind, sondern auch andere Hüter aufhaben können. Wenn Sie derzeit einen Kredit aufnehmen, dann profitieren Sie von außergewöhnlich günstigen Zinsen beispielsweise. Die Finanzminister erfreuen sich an niedrigeren Finanzierungskosten für die Staatsschulden. Die Bundesbank hat ausgerechnet, dass die Länder der Eurozone insgesamt im Vergleich zur Zeit vor der Finanzkrise 1.000 Milliarden Euro an Zinsausgaben eingespart haben. Und das eröffnet ja auch wieder fiskalische Spielräume, entweder zur Konsolidierung oder um Ausgabenschwerpunkte zu setzen. Wir hätten uns gewünscht, dass gerade die Länder mit den hohen Schulden diese Zinsersparnis zur Konsolidierung genutzt hätten. Und natürlich wirkt die expansive Geldpolitik auch konjunkturstützend. Sie hatten von den Arbeitnehmern gesprochen. Jetzt ist die Situation im Euroraum in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich, aber ganz allgemein kann man schon festhalten, dass das Arbeitsplatzrisiko durch diese expansive Geldpolitik sicherlich geringer ist und dass auch die Lohnzuwächse vermutlich größer ausfallen, als das sonst der Fall wäre.
Sie haben die Länder im Süden angesprochen, die möglicherweise die Chance verpassen, ihre Haushalte jetzt in dieser günstigen Situation in den Griff zu bekommen. Die werfen uns Deutschen ja wiederum vor, ihr übertreibt das mit dem Sparen, mit eurem ausgeglichenen Haushalt. Wie sehen Sie das? Müssten wir vielleicht auch im Hinblick auf die kommenden Generationen ein bisschen mehr tun, ein bisschen mehr investieren? Oder ist dieser ausgeglichene Haushalt denn wirklich so wichtig ökonomisch?
Ich bin mir nicht sicher, ob man sagen kann, dass man mehr für die kommenden Generationen tut, wenn man Schulden anhäuft. Schulden sind ja nichts anderes als eine Verpflichtung der kommenden Generationen, die Schulden ja irgendwann auch wieder zurückbezahlen. Und insofern ist das durchaus ein zweischneidiges Schwert.
Aber man kann das Geld ja intelligent ausgeben.
Ja, man kann aber auch Geld ausgeben, ohne Schulden zu machen. Der Staat hat ja auch Einnahmen. Also insofern sind das zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist, wie gebe ich klug Geld aus? Und da ist es sicherlich so, dass Ausgaben, die investiv verwendet werden, beispielsweise in Bildung fließen oder in eine vernünftige Infrastruktur, dass die auch gesellschaftlich sinnvoll sind. Es gibt sicherlich auch andere Ausgaben, die weniger sinnvoll sind. Und davon zu trennen ist aber die Diskussion um den Haushalt und die Solidität des Haushaltes. Ich glaube, gerade in einem Umfeld wie im europäischen, in der Eurozone mit dieser Asymmetrie zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik sind solide Haushalte sehr wichtig und sie sind für die zukünftigen Generationen meines Erachtens eher ein Plus, zumal wir ja in einer alternden Gesellschaft leben und auf uns große demografische Lasten zukommen werden und man insofern in der Zukunft auch noch haushaltspolitischen Spielraum braucht und den sollte man nicht schon jetzt ausschöpfen.
H-Info, das Interview mit Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank. Sie haben seit Anfang an mit Krisen und deren Bewältigung zu tun, zunächst in der Bundesbank, dann als Wirtschaftsberater der Kanzlerin in der Finanzkrise und dann als Bundesbankpräsident in der Eurokrise. Macht das denn Spaß, mit so viel Krisen umzugehen beruflich?
Also mir macht meine Tätigkeit hier Spaß, unabhängig davon, ob wir jetzt eine Krisenzeit haben oder nicht. Sicherlich ist es richtig, dass in Krisenzeiten die Arbeit besonders herausfordernd ist, aber vielleicht auch besonders wichtig.
Wer so einen Job hat, muss abschalten können. Wie gelingt Ihnen das? Machen Sie zum Beispiel Sport, nachdem Sie heimkommen?
Also abschalten kann ich sehr gut im Fußballstadion beispielsweise, abschalten kann ich sehr gut beim Museumsbesuch oder indem ich zu Hause mit unserem Hund spazieren gehe und ab und zu mache ich auch Sport, ja.
Sie gehen regelmäßig zur Eintracht ins Stadion. Sind Sie ein Fan oder schlägt eher Ihr Herz für den VfB Stuttgart, also aus der Region, in der Sie aufgewachsen sind?
Ja, ich würde mich schon als Fan der Eintracht Frankfurt bezeichnen. Das ist der Verein, mit dem ich hier verwachsen bin und ich gehe sehr gerne ins Stadion, fiebere mit der Mannschaft, mit dem Publikum im Stadion und das ist ein toller Ausgleich.
Was rechnen Sie in der kommenden Saison? Wird das eine gute Saison für die Eintracht? Wie ist so Ihr Gefühl?
Tja, die Eintracht hat ja sehr große Umbrüche hinter sich. Der Kader ist sehr stark erneuert worden, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass die Eintracht auch diesmal wieder, man muss ja auch die begrenzten Mittel der Eintracht sehen, im guten Mittelfeld landen wird und wir sicherlich spannende Spiele sehen werden im Waldstadion.
Wer so früh so steil Karriere gemacht hat wie Sie, für den ist die Auswahl naturgemäß immer kleiner. Präsident der Eintracht, Bundeskanzler, Bundespräsident, was würde Sie denn reizen nach Ihrer Zeit in der Deutschen Bundesbank?
Also ich glaube, im Fußballerischen werde ich, glaube ich, fehlte mir die notwendige Qualifikation. Da bin ich dann doch eher Amateur. Muss ich Ihnen ehrlich sagen, mir macht das Spaß, was ich gerade mache. Das habe ich gelernt. Ich habe hier tolle, erfahrene Kollegen, mit denen ich auch tiefe fachliche Diskussionen führen kann. Und insofern fühle ich mich an dem Platz, an dem ich bin, eigentlich gut aufgehoben und möchte gar nichts anderes machen.
Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank in HR Info, das Interview. Weitere Informationen zur Sendung und den Podcast zum Nachhören finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Alexander Schmidt.